Wir leben im Grunde genommen im Zeitalter einer schlecht aufgelösten Wahrheit, der Zeitalter der Oberflächlichkeit. Wir sind so weit weg von eigentlich der interessanten Auflösung, die wir bräuchten, um unsere Probleme zu lösen, jedenfalls im öffentlichen Diskurs, dass wir in der Tat heimgesucht werden von Ideologien verschiedenster Couleur durchs gesamte politische Spektrum, die zu weit weg sind von dem, was wirklich geschieht.
Lieber Professor Gabriel, es ist mir eine Freude, Sie in unserer aktuellen Folge vom SNP Leader Talk begrüßen zu dürfen.
Schön, hier zu sein.
Es war für mich persönlich eine der schwierigsten Vorbereitungen, weil Ihr Fachgebiet anspruchsvoll ist und gewisse Einstellung zum Leben erfordert, um dran zu bleiben. Sie waren ja mit 28 Jahren der jüngste Professor der Philosophie. Mit den Fähigkeiten, um da oben anzukommen, warum haben Sie sich für Philosophie entschieden und nicht für die Wirtschaft?
Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Letztlich deswegen, weil die philosophischen Fragen mich schon seit Kindheitstagen so gefesselt haben, dass ich im Grunde genommen in meinem ganzen Wesen eigentlich ausgerichtet darauf bin, mit philosophischen Fragen zu arbeiten. Ich bin, wenn man so will, ist das dann vielleicht eine neuronale Tatsache über mich oder so, okay, dass ich eigentlich in meiner Glückszone bin, genau dann, wenn ich Philosophie machen kann. Und keine andere Tätigkeit, intellektuell oder sonstige, befriedigt mich exakt auf dieselbe Weise, wobei ich unternehmerische Tätigkeiten auch ausgesprochen interessant finde. Ja? Aber letztlich ist es so, dass ich da zu Hause bin im Philosophieren.
Aber wie kommt ein Kind in Berührung mit Philosophie und dabei noch Glücksgefühle verspüren?
Also ich kann mich daran erinnern, das sieht man bei Kindern dann häufig. Kinder stellen immer so philosophische Fragen. Ja? In dem ganzen Unsinn, nicht, und der spielerischen Welt der Kinder gibt es zwischendrin philosophische Fragen. Ja? Was ist das Leben? Ich kann mich jetzt bei meinen beiden Töchtern, kamen immer wieder auch so Theorien darüber, schon in sehr kindlichem Alter. Ja, was Lebewesen unterscheidet von Nichtlebendigen und solche Fragen. Und für mich waren das aber noch fundamentaler philosophische Fragen, die mich spätestens in der Grundschule, aber auch schon vorher interessiert haben. Die eine Frage war, was ist denn eigentlich die Wirklichkeit? Ja, also wir nehmen die Wirklichkeit ja wahr, ich sehe Sie gerade, unser Publikum sieht uns, wir nehmen die Wirklichkeit wahr. Aber wenn wir etwas anders ausgerüstet wären, nur ein Auge hätten, ja, oder auf jedem Auge sozusagen zwei Bilder hätten, ja, oder sieben Augen hätten und so weiter, dann würden wir immer noch die Wirklichkeit wahrnehmen, aber ganz anders. Und wie kann ich eigentlich die Wirklichkeit, so wie sie ist, unterscheiden von meiner Wahrnehmung? Das hat mich gefesselt. Also woher weiß ich, dass da vorne ein Baum steht? Ja, also nur weil ich ihn sehe, das reicht nicht als Begründung. Ja, wenn ich ihn anders sehe, würde ich denken, da stehen zwei. Woher weiß ich denn, dass da genau ein Baum steht? Das hat mich nicht losgelassen zum Beispiel.
Aber bedeutet das, dass wir nicht eine Wahrnehmung haben, sondern eine Wahrgebung?
Wir leisten auf jeden Fall einen Beitrag zur Wahrnehmung. Irgendetwas in der Wahrnehmung kommt von uns. Ja, ist ja klar, wir sind Lebewesen einer bestimmten Spezies und individuell verschieden als Körper. Und unsere neuronale und sonstige Ausstattung prägt natürlich unsere Wahrnehmung. Aber andererseits ist unsere Wahrnehmung ja nicht nur in uns. Sie sind nicht in mir, sondern da vorne.
Genau.
Und das weiß ich auch. Also gibt es einen Teil der Wahrnehmung, der von außen kommt, Sie, und einen Teil der Wahrnehmung, der irgendwie mit mir zu tun hat. Und wie kann ich das eigentlich trennen? Ja, also wie komme ich an die Wirklichkeit an sich ran? Das hat mich als erstes interessiert.
Jetzt verstehe ich, warum man 2000 Jahre sich damit auseinandersetzen kann und immer noch nicht am Ende anzukommen.
Ja. Ich würde ja schon behaupten, einige philosophische Probleme endlich gelöst zu haben.
Aber das würde vielleicht ein anderer Philosoph aus seiner Perspektive wiederum anders sehen.
So,
und deswegen
das, ja,
ist die Frage, was ist denn die Wahrheit? Wenn bei der Wahrnehmung schon so schwierig ist, ja, bei der Beschreibung, wie wird es dann mit der Wahrheit ausgehen?
Genau, da würde ich sagen, in der Wahrheitstheorie, über die ich auch viel gearbeitet habe, gibt es einen Sinn, in dem Wahrheit ganz einfach ist. Ja? Also zum Beispiel habe ich zwei Hände und es ist also wahr, dass ich zwei Hände habe. Es ist wahr, dass 7 + 5 = 12 ist. Es ist wahr, dass wir uns gerade unterhalten. Das sind einfache Wahrheiten. Also Wahrheit in dem Sinn ist ganz einfach. Aber sobald wir uns fragen, aber stopp, was, wenn wir jetzt mit der Lupe an diese Wahrheiten herangehen und uns zum Beispiel fragen, was sind denn Hände? Ja? Dann stellen wir zum Beispiel fest, dass es schon langsam schwierig wird. Ja? Hände bestehen aus Zellen, Zellen bestehen aus Molekülen, Moleküle aus Atomen und dann, je kleiner es wird, desto mehr kommen wir in Bereiche der Quantentheorie und es wird langsam ohnehin schwierig, noch Wahrheit einfach festzustellen. Und kein Mensch weiß heute, auch die gesamte Physik nicht, wie aus elementaren Zuständen auf der Quantenebene Festkörper werden wie Hände. Ja? Das heißt, zwar ist es wahr, dass ich zwei Hände habe und insofern ganz einfach, wenn ich jetzt aber diese Wahrheit anfange zu analysieren, ja, dann stoßen wir ganz schnell wieder auf Bereiche unseres Nichtwissens. Also deswegen, Wahrheit hat eigentlich zwei Seiten, die ganz einfache und eine Seite, an die wir vielleicht gar nicht rankommen.
Aber das ist dieser Unterschied zwischen High Resolution und Low Resolution bei der Betrachtung der Wahrheit.
Genau, genauso ist es. Und in der Low Resolution ist Wahrheit ganz einfach. Und je höher die Resolution, desto schwieriger wird Wahrheit tatsächlich. Und zwar gilt das auf allen Skalen. Ja? Ob das auch politische Fragen, unternehmerische Fragen, juristische Fragen, egal welche Frage. Es gibt immer eine scheinbar einfache Antwort in der Low Resolution, mit der wir leben können. Und wenn wir dann rangehen, verschwimmt die Wahrheit sofort.
Ist das nicht diese Tendenz, die wir zurzeit bei Ideologien feststellen, dass sie in Low-Resolution-Modus permanent unterwegs sind und sehr einfache Antworten auf sehr multikausale Probleme liefern?
Genau. Wir haben heute, leben wir eigentlich im Zeitalter nicht der Post-Truth, wie man gesagt hat in der Trump-Zeit manchmal, sondern wir leben im Zeitalter der Wahrheit.
Ja. Ja.
Aber es ist ein guter Punkt, den Sie machen. Wir leben im Grunde genommen im Zeitalter einer schlecht aufgelösten Wahrheit, der Zeitalter der Oberflächlichkeit. Wir sind so weit weg von eigentlich der interessanten Auflösung, die wir bräuchten, um unsere Probleme zu lösen, jedenfalls im öffentlichen Diskurs, dass wir in der Tat heimgesucht werden von Ideologien verschiedenster Couleur durchs gesamte politische Spektrum, die zu weit weg sind von dem, was wirklich geschieht. Das heißt, wir haben zwar tatsächlich eine Politik der Wahrheit, auf eine bestimmte Weise, aber dann keine der Wirklichkeit. Weil die Wirklichkeit ist letztlich ja, das am besten Aufgelöste. Ja, also die höchste mögliche Auflösung ist die Wirklichkeit selbst.
Das ist da, wo die Wissenschaft versucht anzukommen.
Am Ende des Tages ist genau das, was die Wissenschaft versucht. Die geeignete, letztlich beste Auflösung anzustreben, die wir erreichen können.
Und wie geht es aktuell mit dem Postmodernismus? Ich meine, dass Sie jetzt nicht zu diesem Lager gehören, obwohl ich glaube, die Mehrheit sich dem verfallen fühlt, auf jeden Fall in den USA. Für die ist alles relativ, ja, und dabei noch als Machtverhältnis gestaltet.
Ja, es ist tatsächlich ein weit verbreiteter Glaube, auch in Deutschland, global. Aber in den USA hat das besonders heftig um sich gegriffen, dass alle Fragen von Wert, Wirklichkeit und Wahrheit nur Ausdruck sind von irgendwelchen Machtverhältnissen. Ja? Also als gäbe es eigentlich nur Ideologien, die sich in einem Kampf miteinander befinden, dem Kampf um Anerkennung oder irgend so etwas, und hinter diesem Kampf keine Wahrheit. Ja, oder wie Rilke in einem schönen Gedicht mal gesagt hat, der Panther, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Ja? Das heißt, alles ist nur noch Bildschirm. Und in dieser Haltung, postmodernen Haltung, sozusagen, das alles ist Fernsehen. Ja? Deswegen Berlusconi, Donald Trump sind geeignete Figuren für die Postmoderne, weil man im Grunde genommen nur noch Bildschirme hat. Ja? Und sich gar nicht mehr fragt, und es geht ja auch nicht, wenn man auf den Bildschirm schaut, was ist eigentlich hinter dem Bildschirm? Und diese Haltung ist letztlich brandgefährlich und ich würde sagen, der relevante ideologische Brandbeschleuniger für die Krisen unserer Zeit. Ich halte jemand wie Wladimir Putin auch für einen Postmodernen. Ja, das ist ja das Paradox. Die postmodernen emanzipatorischen DenkerInnen ja, hätten ja nie gesagt Putin eigentlich. Ja. Aber genau solche Figuren, die haben das Spiel der Postmoderne gelernt. Die sind die Relativisten jetzt.
Ja, und so beschreiben sie einen Krieg als mit anderen Worten und versuchen damit den Krieg sozusagen auszulöschen in Begreifen und der Wahrnehmung. Des eigenen Volkes auf jeden Fall.
Na klar, indem man von einer Spezialoperation spricht, zum Beispiel.
Zur Befreiung.
Genau, Befreiung, Denazifikation, Entmilitarisierung. Das heißt, man verwendet ein beliebiges Vokabular, um einen sehr klassischen, aber mit modernen Mitteln geführten Krieg anders aussehen zu lassen, als er ist. Da haben wir auch Low Resolution im Grunde genommen. Wenn man das eine Spezialoperation nennt, sieht das jedenfalls weniger schlimm aus, als wenn man sagt, das ist ein Angriffskrieg. Ja, aber wenn man wiederum sagt Angriffskrieg, dann ist das auch eine problematische Vereinfachung. Natürlich hat Putin angegriffen, ist also ein Angriffskrieg. Aber wir wissen ja gar nicht, welches Ziel er wirklich verfolgt. Ja, ist mit dieser Invasion. Ja, kein Mensch, vielleicht er selber, auch da bin ich mir nicht sicher, weiß ja, was das Ziel ist. Ja, das heißt, ist es ein imperialistischer Eroberungskrieg? Will er Zugriff zu den Feldern? Ja, was ist interessant an der Ukraine? Will er wirklich die russischsprachige Bevölkerung heimholen? Ja, das sind ja alles so verschiedene Ziele. Und wenn man hier vom Angriffskrieg spricht, ja, hat man eigentlich auch die relevante Frage, was geschieht da eigentlich, nicht beantwortet. Ja, man hat nur ein völkerrechtliches Statement abgegeben, das richtig ist. Aber damit lösen wir das Problem ja auch noch nicht, dass wir immer nur sagen, es sei ein Angriffskrieg, auch wenn es das natürlich ist.
Aber ich glaube, das ist ein sehr gutes Thema als Absprungbasis für die aktuelle Problematik in den Diskussionskulturen, die wir haben. Weil was hier die Wahrheit ist, wird aus unterschiedlichen Perspektiven absolut unterschiedlich wahrgenommen.
Ja.
Wie geht man mit dieser Thematik um?
Ja.
Wie findet man hier die Wahrheit für sich selbst, subjektiv?
Ja, also ich würde sagen, wir müssten und wir sind dafür nicht gerüstet, niemand von uns, weil das eine sehr großflächige Kooperation erfordern würde, die wir nicht haben. Wir müssten herausfinden, was in dem Fall die Wirklichkeit ist. Wir kriegen ja immer ganz kurze Bilder der Wirklichkeit, in dem ein Journalist, was weiß ich, Ronsheimer oder so, sind kurz an der Front. Wir kriegen ganz kurz diesen Frontbericht, ja, und dann hat man diesen Ersten Weltkrieg-Eindruck, der mal ganz kurz kommt. Wir kriegen hin und wieder mal diese Frontbilder. Das ist dann ein Zugriff schon mal auf die Wirklichkeit. Oder wenn jemand nach Kiew reist. Viele machen das ja auch, um mal das Gespür zu kriegen dafür, was da geschieht. Zumindest mal nach Kiew zu fahren. Und wenn man wirklich subjektiv eigentlich eine Position gewinnen wollte auf eine rationale Weise, dann müsste man versuchen, an die Wirklichkeit der ganzen Sache ranzukommen. Und das ist aber natürlich sehr schwierig, weil alle beteiligten Parteien das allergrößte Interesse daran haben, die Wirklichkeit zu verbergen. Das ist ja der berühmte Spruch, dass die Wahrheit das erste Opfer des Krieges sei. Und ich würde sagen, die Wirklichkeit ist das erste Opfer. Ja? Es gibt sie natürlich, ja? Aber kennen tun sie am Ende des Tages wohl nur die Soldaten.
Wobei die Soldaten würden das auf der Ebene der High Resolution des Feldes kennen.
Was nur ein Teil ist.
Was auf der Ebene der Absichten und der Ziele, das ist ja wirklich die Frage der Auslöser und die Zielsetzung.
Ja.
Für mich ist es unglaublich schwierig, das überhaupt wahrzunehmen, was da dahinter passiert, weil wir ja auch jetzt im politischen Spektrum absolut unterschiedliche Erklärungen, sowohl für die Lösungen wie auch für die vielleicht Begründungen, sehen. Ja.
Und diese Positionierung, gerade im Bundestag, etwa diese Woche nach der Europawahl bedeutsam, BSW, AfD und so weiter, der Selenskyj-Auftritt. Aber alle diese Fälle, das ist ja jetzt das tagesaktuelle Rauschen, die haben alle etwas gemeinsam, die ideologischen. Das heißt, man positioniert sich zu etwas, ohne die Fakten hinreichend zu kennen. Ja, und das gilt für alle.
Und mit Low Resolutions Fakten versuchen, alles auszuhebeln. Ja.
Genau. Genau, mit Low Resolution. Und das führt dazu, dass auch wenn man auf der richtigen Seite steht, was auch immer sie genau sein mag, ja, tut man das auch. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das konnte man uns schon in der Pandemie sehen, aber das sieht man eigentlich in allen politischen Konstellationen der Postmoderne, dass wir in einer Situation sind, wo wir schneller werten müssen, als wir sollten. Ja, wir müssen schneller urteilen, als es sich gehört. Die Lage ist nicht nur eine, die sich schnell entwickelt, sondern es wird uns ein Urteil abverlangt. Und dann diese Urteile fahren sich schnell fest. Erinnern wir uns an die Pandemie. Es geht los, da sind jetzt erstmal ein paar Fakten. Menschen sterben, es gibt ein Virus. So, das bestreitet auch im Grunde genommen keiner. Auch die wahnsinnigsten Deutungen haben das eigentlich nicht bestritten. Dann stellt man fest, das ist jedenfalls zu gefährlich. Man muss irgendetwas machen. Auch noch da weitgehende Einigkeit und jetzt geht es sofort los. Ja, und dann kam ja ganz schnell die einfachen Deutungsmuster. Ja, und die veränderten sich natürlich auch dauernd. Ja, flatten the curve, the no COVID und wie das dann so hieß, ja, und wer gerade dafür stand. Aber es gab immer wieder viel zu einfache Lösungen, die der Wirklichkeit, der man ausgesetzt war, alle waren mehr oder weniger gleich schlecht, ja, alle, die wir so durchdiskutiert haben. Und im Ergebnis haben wir irgendeinen Mischmasch davon gemacht, der dann so und so viele Tote mit verursacht hat. Letztlich war das Chaos. Wir haben es auch nicht versucht. Ich würde weiterhin sagen, da hatten wir eigentlich eine Chance, eine Sache zu, mehr oder weniger zu Ende analysieren, weil alle riefen nach der Wissenschaft. Das war insofern eine Chance. Aber ich glaube, das war eine verschenkte Chance leider.
Und vielleicht jetzt mit einem enormen Vertrauensverlust für alle Parteien. Ja. Weil das, was man dort beobachten konnte, dass man den Zwischenstand der Erkenntnisse als absoluten Zwischenstand und absoluten Stand der Wahrheit abgestempelt hat. Und derjenige, der etwas dagegen gesagt hat, wurde mit einer moralisierenden Keule sofort erschlagen.
Ja. Ja, sehr schlimm. Und dann wird auch noch behauptet, das fände nicht statt. Dann wird also jemand, wie man auf Englisch sagt, gecancelt. Und die, die das tun, behaupten, es gäbe keine Cancel Culture. Denn jeder, der sagt, es gäbe eine Cancel Culture, ist ja rechts. So bizarr. Das ist ja völlig außerhalb der Vernunft, diese Art von Argumentation.
Passiert aber fast in allen Bereichen, die ein bisschen kritischer werden. Ne?
Richtig, genau. Und das ist natürlich völliger Unsinn. Natürlich gibt es Cancel Culture. Es gibt keine Verschwörung. Es gibt keine Gruppe, die immer alle canceln.
Mal canceln gibt's die. Vielleicht,
vielleicht gibt es auch die sogar. Ganz genau.
Ja, ja. Gut aber, organisierte Minderheiten, die funktionieren sehr, sehr gut ideologisch organisiert.
Das gibt es einfach faktisch auch.
Ja.
So, ja. Und das sind erstmal nur Tatsachen, muss das ja gar nicht bewerten. Man könnte das ja übrigens sogar gut finden.
Ja?
Das ist ja schon, man könnte das jetzt sagen, was wir sagen und das außerdem gut finden.
Ja. Ja?
Aber das Interessante ist, dass in diesem postmodernen Klima, wo man alles nur für Ergebnis eines ideologischen Kampfes hält, ja, kommt es nur darauf an, dass man durch das Verhalten und die Aussagen und die Art zu reden, mit und ohne Gendern, wie lang die Pause und so weiter, dass man signalisiert, ja, Virtue Signaling, wo man stehen möchte. Und es geht aber nicht um die Tatsachen und das wäre aber das eigentlich Relevante. Ja, Minderheitenschutz ist ein demokratischer Wert und jetzt kommt es auf die Tatsachen an, weil man ja auch nicht jede Minderheit schützen möchte, die Pädophilen zum Beispiel nicht. Das heißt, einige Minderheiten...
In einigen Parteienprogrammen war das auch mal ein Thema.
War tatsächlich mal ein Thema. Ja, ja, schon klar.
Aber da, wie relativ alles ist.
Ja, und es ist eben nicht so relativ. Ja, die Gefahr dieser Postmoderne ist ja, dass man glaubte, das sei eine Gewaltverhinderung. Ja, die Postmoderne in den Varianten der 60er, 70er, 80er und 90er Jahre, die trat ja auf als Emanzipationsbewegung. Wenn du Relativist bist, anything goes und solche Meinungen hast, dann bist du progressiv, du bist im amerikanischen Sinne ein Liberal.
Fortschrittlich.
Genau. Und du willst eigentlich das Gute. Und ist vor allen Dingen auch ein pazifistisches Programm, weil die Idee war, wer Wahrheit und Wirklichkeit sagt, das muss ein Aggressor sein. Das war die Vorstellung. Nun ist aber genau diese Idee ist jetzt der welthistorische Aggressor. Und insofern hat sie sich selbst widerlegt. Ja? Also wenn die Postmoderne einfach das emanzipatorische Potenzial entfaltete, das sie in Aussicht stellt, wäre sie immer noch falsch, aber sozusagen ein hilfreicher Irrtum der Menschheit. Jetzt ist sie aber außerdem gefährlich geworden.
Und Wokeness hat ja im Prinzip dieses Gedankengut übernommen als Basis für deren Wahrnehmung der Realität und der Wahrnehmung der Tatsachen, weil nicht nur Identitätspolitik, sondern auch tatsächlich dieser Machtkampf und Relativierung der Moral, weil das immer aufs Kulturkreis ankommt und ja, wenn 2 plus 2 5 sein sollte, weil 2 plus 2 4 rassistisch wirken könnte, dann ist das ja eine ungünstige Entwicklung für die Wahrheitsfindung oder für den moralischen Fortschritt.
Es gibt tatsächlich in dem Kreis von Menschen, die man mit Woke bezeichnet, gibt es tatsächlich diese Art von Fehlschlüssen. Ja, das ist natürlich schlecht auch für deren Sache.
Weil die Sache an sich... Ja,
Rassismus ist schlecht. Das liegt im Begriff des Rassismus. Also wollen wir antirassistisch sein. Aber wir wollen nicht antirassistisch sein, weil wir eine bestimmte Hautfarbe haben. Wer Antirassist ihnen ist, weil er oder sie ja, eine bestimmte Hautfarbe hat, ja, begeht ja damit einen Fehler. Ja, genauso wie man glaubt, nicht Feminismus wäre schlecht, wenn nur Frauen ihn vertreten könnten. Ja, dann wäre das ja ein Kampf der Geschlechter, was ja eine unsinnige Idee wäre. Also was Feminismus ist begrüßenswert, weil Misogynie schlecht ist. Und Misogynie ist schlecht, wer auch immer Frauen hasst. Ja, das heißt, die Pointe jeder emanzipatorischen moralischen Bewegung ja, ist, dass sie für alle gelten muss. Und wer das unterminiert und glaubt, das sei Sache einiger, ja, gegen den Rassismus zu sein, Sachen einiger gegen Misogynie zu sein, Sachen einiger gegen Transfeindlichkeit zu sein oder Sachen einiger für den Klimawandelbekämpfung sich einzusetzen, ja, der begeht einen fatalen Irrtum. Und das ist ja, was wir gerade auch erleben. Also das Phänomen der Polarisierung hat aus meiner Sicht sehr viel damit zu tun, dass man das Progressive für Sache einiger Kleinstgruppen hält. Und das ist natürlich das Ende des Fortschritts.
Wie geht man damit um? Weil das erstickt ja jeglichen Diskurs und die Entwicklung nach oben.
Deswegen, glaube ich, müssen wir das Vokabular des Fortschritts wiedergewinnen. Ja? Aber von vornherein auf dem gesicherten Boden, der auch durchlaufen muss, postkoloniale Analysen, das muss man ja zur Kenntnis nehmen. Ja? Man muss die Schieflagen unserer Vergangenheit und Gegenwart muss man erstmal auch zur Kenntnis nehmen. Das gehört zu den Tatsachen. Aber wenn man das jetzt durchläuft, ja, muss man sich fragen, was bedeutet das? Also was bedeutet das, nicht die Beteiligung des Deutschen Kaiserreiches am Kolonialismus für Deutschland heute? Wo sind Spuren und so? Kann man aufarbeiten, ist eine historisch nicht uninteressante Frage. Wenn wir daraus was moralisch lernen können, bin ich offen. Aber der Geist, in dem man das alles tut, ist der Geist eines geteilten Fortschritts. Ja, also ein moralisches Programm, das nur für einen Teil der Bevölkerung gilt, ja, den aufgeklärten Grünen oder so, wenn man das glaubt, das ist kein moralisches Programm. Das ist eben der Unterschied zwischen Moralisieren und Moral. Die Moral gilt für alle. Es kann keine Moral geben, die nur für einige gilt. Das ist dann einfach keine. Was auch immer das dann ist, es ist Gruppenzugehörigkeit oder Vereinsmitgliedschaft, aber hat mit Moral gar nichts zu tun.
Wie geht man mit dem Argument der Moralisierung? Also ich hatte jetzt ad hominem für mich neu entdeckt als Begriff in der Diskussionskultur, weil man so ziemlich schnell die Menschen abstempelt und so persönlich angeht, um die vielleicht auch in eine Ecke zu stellen. Das ist ja moralisierend argumentieren. Wenn man mit so einer Argumentation konfrontiert wird, ich meine, wir dürfen das vielleicht gar nicht sagen, weil wir schon alte weiße Männer sind und der Fortschritt darf nicht von uns kommen, weil das eine Machtausübung des rechten Flügels wäre, vielleicht aus der Perspektive von sehr vielen Menschen, die eine ganz andere Ansicht auf die Welt haben.
Es gibt solche Vorstellungen. Ich bin denen auch oft genug ausgesetzt. Dann suche ich erstmal selber die Diskussion. Ja, also und wenn keine Diskussion stattfindet, sondern ein Machtkampf, dann glaube ich, ist das Richtige, nicht mit einem weiteren Machtkampf zu reagieren. Ja? Außer dort, wo schon rechtsstaatliche Prinzipien verletzt werden. Das gibt es ja heute auch. Dass im Namen eines vermeintlichen Fortschritts im Grunde genommen Personen zu Straftätern werden. Ja? Und selbst wenn sie das tun im Namen eines echten moralischen Fortschritts, müssen sie sich immer noch zum Rechtsstaat verhalten. So. Das heißt, erstmal haben wir das Glück, dass alle Debatten im Rahmen eines Rechtsstaats, derzeit jedenfalls noch in Deutschland, ja, eines mehr oder weniger oder bei uns ziemlich stabil organisierten Rechtsstaats verlaufen. Und das bedeutet, dass man ein sehr gutes Recht hat, in der Debatte darauf hinzuweisen, dass zum Beispiel die These, wenn ich jetzt etwas sage, von dem ich sage, es sei universal gültig, zum Beispiel Kolonialismus ist böse, ja, was halte ich für universal richtig? Man soll nicht irgendwo hinfahren und mit militärischer Übermacht die lokale Bevölkerung vergewaltigen, töten und ausbeuten, um das Heimatland zu bereichern. Das nennt man böse.
So. Eindeutig.
Und
moralische Tatsache.
Das ist eine moralische Tatsache. Und wenn das jetzt weniger wahr ist, weil ich das sage, weil ich zum Beispiel ein weißer mittelalter Mann und bald dann mal ein alter weißer Mann hoffentlich sein werde, weil ich lang genug lebe, wenn es dadurch falscher ist, dass ich das sage, dann verstehe ich gar nicht, was der Vorwurf ist. Ist ja reiner Unsinn. Das heißt, die sogenannte Sprecherposition, die dann vielleicht von manchen irgendwie einem angedichtet wird, ist ja schlichtweg erstmal nur Unsinn. Ist ja reiner Unsinn. Also da kann man nicht mehr vernünftig drauf reagieren. Man kann zur Kenntnis nehmen, dass manche sowas glauben. Ja? Wenn es etwas gibt in moralischen Fragen, was ich glaube, ich persönlich, weil ich so und so bin, ja, aufgrund meiner Hautfarbe, sozialen Zugehörigkeit oder irgendetwas oder Beamtenstatus, irgendwas an mir dazu führt, dass ich gewisse Dinge glaube in moralischen Sachen, die dann falsch sind, dann bin ich bereit, das zu lernen. Ja? Also dann wäre das ja wichtig, um einen Fortschritt zu machen. Aber wenn etwas dadurch falsch ist, dass ich es glaube, dann kann ich keinen moralischen Fortschritt machen, sondern bin beleidigt worden. Ist ja eine schwere Beleidigung, wenn man mir unterstellt oder Ihnen oder uns, dass wir jetzt Dinge sagen, die dadurch falsch sind, dass wir sie sagen, weil wir zum Beispiel mittelalte weiße Männer sind. Als dürfte ich jetzt nicht Feminist sein. Oder vielleicht sogar eine neue Welle des Feminismus starten. Ich habe jetzt zum Thema nicht gearbeitet, ich bin kein führender Feminist, weit entfernt. Aber wenn ich jetzt sagen würde, mich interessiert Feminismus, mache ein Forschungsprojekt 10 Jahre und es würde mir gelingen, eine neue sozusagen Welle des Feminismus theoretisch auszulösen, was soll daran falsch sein?
Absolut, ich kann das gut nachvollziehen. Was für mich immer interessant war in diesem Kontext, bei solchen Themen wie Kolonialismus, ist das ja sehr eindeutig. Es wird dann schwieriger, wenn man eine Abwägung vornehmen muss, zum Beispiel, wir müssen etwas für Klima machen, deswegen machen wir die Energie teurer. Ja. Wenn die Energie teurer wird, trifft das vor allem die ärmeren Schichten der Bevölkerung, die leiden darunter, genau. Um vielleicht in 70 Jahren weniger Leid zu ertragen. Ja. Wie geht man mit diesen paritätisch oder nicht paritätischen Abwägungen?
Ja, genau, das ist natürlich die Goldfrage, da spielt die Musik. Nehmen wir ruhig diesen Fall so konkret wie möglich, ja? Wo es ja letztlich um politische Fragen geht. Ja?
Und gesellschaftliche, weil viele gesellschaftliche Schichten darauf das Leben abstellen.
Genau. Klarerweise würde ich sagen, müssen wir hier erstmal sehen, welche Tatsachen, also erstmal müssen wir eine Analyse vornehmen, was meist ja nicht geschieht, sondern man stürzt sich meinungshaft da rein, ja? Weil man ja zum Beispiel glaubt, es muss halt sein, ich hatte eben noch beim Mittagessen lange genau diese Diskussion, als einige meiner Kolleginnen und Kollegen gefragt wurden, was würden Sie den Grünen nach der Europawahl empfehlen? So, es ging jemand um, der als Meinungsforscher arbeitet und hat einfach mal gehört, was sagen diese Leute, was würden sie den Grünen empfehlen. War also eine sehr interessante Diskussion, die natürlich sich immer wieder um diesen Punkt auch drehte, genau diesen besonderen wunden Punkt. Und jetzt würde ich sagen, bevor man dann da reinspringt und glaubt schon alles zu wissen, mehr oder weniger, und dann Opfer erzeugt, ja, dann müssen die halt mal ihr Haus renovieren, Eigentum verpflichtet, so könnte man ja argumentieren. Ja. Und dann sagt aber jemand anderes, das ist aber sozial ungerecht und außerdem werden die auch protestieren. Also kurzum, wir haben eine komplexe Lage. Und ich glaube, in der komplexen Lage müssen wir, bevor wir ein Urteil fällen in irgendeine der Wertrichtungen, ja, erstmal wirklich die Prämissen auf den Tisch legen und sehen, was sind die Tatsachen. Also eine der moralischen Tatsachen ist natürlich, der Klimawandel, sofern er vom der menschengemachte Klimawandel, ja, ist etwas, das wir möglichst abstellen sollten. Mit jedem verfügbaren Mittel, ist die eine Tatsache, nennen wir das der ökologische Imperativ. Die gilt einfach, da gibt es nichts dran groß zu diskutieren. Dann gibt es aber auch die andere Tatsache, dass das ohnehin nur gelingt, und das ist auch eine moralisch relevante, wenn wir das sozial nicht nur gerecht machen, das reicht aus meiner Sicht nicht mal, die soziale Gerechtigkeit einzubeziehen. Es reicht nicht, den Grünen zu sagen, beim GEG, also genau Heizungsgesetz genannt, hättet ihr ein bisschen sozialer sein müssen. Das reicht nicht als Argumentation. Ich glaube umgekehrt sogar, dass wir nicht nur soziale Gerechtigkeit irgendwie auch mitlösen müssen, gleich mache ich dazu mal ein paar Ideen, sondern dass wir sogar sozialen Fortschritt bringen müssen. Das heißt, es müsste ein System gebaut werden, das, nehmen wir jetzt Gebäudeenergie, die eine große Rolle spielt, oder Mobilität oder Zement oder wo auch immer gerade die Musik ist in der Industrie. Und dann darf es nicht nur so sein, dass wir es irgendwie gezimmert kriegen, halbwegs sozial gerecht und trotzdem ökologischer Imperativ, sondern es muss sogar zur sozialen Verbesserung führen. Alles, was das nicht tut, wird nämlich einfach scheitern, so wie wir das jetzt gesehen haben. Es bringt doch nichts, darauf zu bestehen, wie wichtig das Thema des Klimawandels ist politisch, was es ist. Und dann kriegen wir einen Rechtsruck in Europa als Reaktion darauf, weil man die sozialen Hausaufgaben nicht gemacht hat. Dann hat man ja gar nichts erreicht für den Klimawandel, außer zu versichern, dass einem das sehr wichtig sei. Ja, es ist ja politisch gescheitert jetzt erstmal. Es wurde von Klima auf Migration umgestellt, relativ schnell. Und das ganze Bild ist verzerrt und verwischt und es führt zu gar nichts, faktisch. Also hat man das auf jeden Fall falsch gemacht, ja, in der komplexen Lage. Man muss es anders machen. Und erstmal würde ich dann denken, müssen wir visionär vorausdenken. Ja, wir müssen uns vorstellen, dass unser Ziel ist, den CO2-Ausstoß und anderen Treibgase und so weiter möglichst groß zu reduzieren, weil es sonst schlecht ist. Das wissen wir halt. Ja. Das muss das eine Ziel sein. Und das andere Ziel muss sein, dadurch die Menschen reicher zu machen. Nicht nur ein bisschen ärmer oder ungefähr gleich, sondern reicher. Das ist das Versprechen. Ja, und das, deswegen hat der New Green Deal ganz kurz ideologisch funktioniert, weil man dachte ja, und auch Olaf Scholz hat teils so argumentiert, es gab ja diese Argumentation eine Zeit lang, durch die Umstellung auf eine ökologische Wirtschaft erzeugen wir jetzt mysteriös noch mehr und so. Das stimmte halt nur nicht. Nicht so einfach.
Von vornherein
stimmte das nicht. Stimmte von vornherein
nicht. Falls volkswirtschaftlich das noch nie gestimmt hat.
Ja, das stimmte halt noch nie. Und dann kommt noch ein Angriffskrieg hinzu, der damit auch verzahnt ist. Natürlich ist es nicht im Interesse der Russischen Föderation, dass die Europäer New Green Deal machen. Ja, nicht also eine Wirtschaft, auch teils verbrecherisch, aber wie dem auch sei, eine Wirtschaft des größten Landes der Welt, ja, mit der größten Armee, die zum Glück gerade halbwegs versagt, ja, das abhängt vom Verkauf fossiler Energien, ist nicht erfreut, wenn einer der wichtigsten Abnehmer das Zeug nicht mehr kaufen will. Das muss man in die Rechnung, hätte man das berücksichtigen müssen. Ja, weil jetzt erzeugt man ja massiven CO2-Probleme. Der Wiederaufbau der Ukraine ist zwar moralisch aus meiner Sicht geboten, wenn er denn jemals möglich ist, aber klimatechnisch eine Katastrophe. Ja, so, darüber redet ja keiner und ein Krieg sowieso. Ja, Waffenlieferungen an die Ukraine sind unter reinen CO2-Gesichtspunkten moralisch abscheulich, unter Verteidigungsgesichtspunkten aber moralisch geboten. Beides stimmt. Ja, so,
wie findet man da die Balance?
Genau, indem man erstmal sich ehrlich macht. Wie wäre das denn, wenn wir damit anfangen? Deswegen habe ich das ja gerade angeführt. Kein Mensch sagt, dass sowohl der Krieg in der Ukraine, auch die Verteidigung, die geboten ist. Da habe ich null Zweifel, persönlich jetzt. Ja? Also deswegen unterstreiche ich das nur. Das alles in place ungefähr, wo es hingehört. Aber dass das CO2-Emissionen massiv verursacht, von Nord Stream hat ja gar keiner gesprochen, nicht das Ding in die Luft zu jagen, wer auch immer das war. Ja? Darüber redet einfach keiner. Das heißt, dieselben, die sagen, wir müssen frieren für den Frieden, ja, fordern Waffenlieferungen, ohne eine Bilanz zu machen, was das für CO2 bedeutet. Das ist inkohärent, will ich sagen. Und nicht ehrlich.
Das und auch gefährlich für die Demokratie.
Das ist wirklich gefährlich für die Demokratie, weil Menschen, die teils anderer Meinung sind, die zum Beispiel ein anderes Bild von der Situation in der Ukraine haben als ich. Ich habe da mehr oder weniger das Mainstream-Bild der Bundesregierung. Darin kann ich mich übrigens täuschen, ja? Aber ich habe damit kein Problem, ja? Das zu haben. Und zwar nicht, weil ich das weiß. Ich habe das nicht geprüft, aber ich glaube das gerne.
Aber ist das nicht das größte Problem bei diesen Tatsachen, Analyse und Eruierung, was tatsächlich richtig ist? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Thema Covid mit aufgreife, und nehmen wir Impfungen, ja, weil es gab ja klare Faktenlage zu dem Zeitpunkt und alle Menschen, die sich nicht impfen ließen, wurden mit der moralischen Keule wirklich schon fast gejagt. Ja. Jetzt stellt sich heraus, dass diese Impfungen gar nicht so nebenwirkungsfrei waren und gar nicht so wirksam waren. Damals gab es aber keinen Diskurs, weil da man sofort, Böhmermann hat den Lanz angegriffen, dass er für die Tote mitverantwortlich ist, weil er Streck einlädt. Ja. Also da war ja der Diskurs gar nicht wünschenswert. Ist das nicht die größte Gefahr für die Demokratie, dass Diskurs mit Worten nicht möglich ist, weil dann wird das irgendwann auf der Straße mit Waffen ausgetragen?
Das erleben wir jetzt. Faktisch bewegen wir uns als Möglichkeit, das ist sehr weit weg, aber so ein jüngster Film wie Civil War, der das für die USA einfach mal durchdekliniert, als Fiktion noch, Science Fiction, aber wir haben ja teils, wir haben Phänomene, die bürgerkriegsähnlichen Zuständen ähneln. Ja? Also ist sehr weit davon entfernt. Ich will überhaupt keinen Bürgerkrieg an die Wand malen, aber die derzeitige Gewalt gegen Politiker in ganz Europa zum Beispiel, ja, Messerattacken und so weiter aus ganz verschiedenen Richtungen, das ist ja eine massive politische Gewalt. Ja? Sehr weit weg von einer Weimarer Republik, ja? Aber für Deutschland, aber das ist ungewöhnlich. Und ich glaube in der Tat, dass diese Verlegung auf die Straße ist jetzt der Druck, der abgelassen wird, nicht zuletzt aus der Pandemie. Das kommt jetzt noch. Und zwar, weil auch der Umgang mit Wahrheit und Meinung und freier Meinung, der in der Pandemie sich eingestellt hat, ein verheerender Dogmatismus, teils dummer. Ja, als wüsste Hendrik Streeck nicht schon besser Bescheid über Impfungen und Corona als Jan Böhmermann. Was soll denn Jan Böhmermann darüber wissen? Ja, nichts im Vergleich zu Hendrik Streeck. Sein ordentlicher Professor für Virologie und auch nicht der schlechteste. Ja? Und selbst wenn es stimmen würde, das kann ja wieder ich jetzt nicht beurteilen, dass Christian Drosten der bessere Corona-Experte ist als Hendrik Schrek, weil er dazu besser und mehr publiziert hat, kann ja sein, dass man lieber Drosten anruft, wenn man beide Telefonnummern hat. Da heißt es ja noch lange nicht, dass Hendrik Schrek nichts über Viren weiß. Ist ja alles ganz bizarr auch gewesen. Und es kam ja auch Werturteile hinzu, das ließ sich gar nicht virologisch allein entscheiden. Aber weil wir da gesehen haben, im Grunde genommen eine Verrohung des politischen Diskurses und dann eben faktisch auf der Straße, nicht? Stichwort Weihnachtsmärkte, ja? Und 3G, 5G, ich weiß nicht mehr, wie viele Gs es wann waren, ja? Aber ich kann mich an viele Weihnachtsmärkte erinnern, auf denen ich war, weil ich meine Gs alle brav abgearbeitet habe und teils auch nur, um auf die Weihnachtsmärkte gehen zu können. Ja? Ich hätte mich eh immer impfen lassen, weil ich mir gedacht hätte, das Virus kommt mir zu gefährlich vor, diese Impfung, ich habe halt einfach keine Impfangst. Aber es ist rein psychologisch über mich. Ich wäre jetzt nie, ich hatte wenige Freunde, die auch Impfgegner waren, die habe ich dann erst gar nicht versucht zu überzeugen, weil nochmal, was weiß ich denn?
Ist ja auch eine Frage, irgendwann ist es eine Frage des Glaubens, nicht der Fakten, weil die Fakten gar nicht so auf dem Tisch liegen, ja, zum gewissen Teil.
Die lagen nicht so auf dem Tisch, weil klar ist, dass die Pandemie nicht einfach weggeimpft werden konnte. Das sagten aber schon die Experten.
Aber nicht am Anfang.
Selbst am Anfang, ja, weil man da nicht gehört hat. Ich kenne jetzt zufällig Hendrik Streeck ganz gut, wir sind ja Bonner Kollegen und habe deswegen den Telefondraht sehr früh, bevor den irgendwer kannte. Pandemie geht los, ruft man an der Uni mal den Kollegen an.
Ja klar, ja? Den also Spezialisten.
Ja, ich hab bei Hendrik Streeck angerufen, das ist der Virologe an meiner Uni, da war der noch keinmal im Fernsehen gewesen und habe mich dann beraten lassen und habe das gelernt, was man dann später so wusste, Aerosole, alles dieses Elementarwissen, ja, keine Übertragung halt über Luft, keine Schmierinfektion wahrscheinlich, das wusste man sehr früh, das habe ich alles von ihm bekommen, immer da Rat gesucht. Und er und viele andere, mit denen man dann gesprochen hat, die gar nicht erst medial waren, Experten aus allen beteiligten Disziplinen, haben mir immer gesagt, das kann man nicht wegimpfen, man kann eine Pandemie nicht wegimpfen, das gibt's nicht, kein Impfstoff ist so. Das ist gar nicht, das ist ein Missverständnis von Impfung. Man kann gegen eine Pandemie animpfen und es ist dann auch gut, das zu tun, wenn man sich schützen will. Aber die Idee, dass man jetzt impft und dann verschwindet die Pandemie, das war immer Aberglaube. Das war nicht die Wissenschaft.
Aber vor 2,5 Jahren hätten wir für so ein Gespräch
Ärger bekommen.
Richtig Ärger, ja.
Das kann man jetzt zum Glück sagen.
Ja. Ja, und die RKI-Protokolle, Aufarbeitung, welche Rolle spielt das jetzt für Vertrauen der Menschen?
Also ich glaube, dass das wurde ja auch in letzter Zeit öfter mal kommentiert von Medien- und Kommunikationswissenschaftlern. Das Argument, das wir oft hören in den letzten Jahren im politischen Raum, dass nur schlecht kommuniziert worden sei, das ist ein gefährliches. Wenn man den Leuten sagt, wir haben recht, wir haben es euch nur nicht gut genug verkauft, so dumm sind einfach die Menschen nicht. Die Menschen werden als insgesamt zu steuerbar und dumm wahrgenommen, wenn man ihnen diese einfachen Rezepte anbietet und ihnen dann außerdem noch vorwirft, doch immer nur nach einfachen Rezepten zu suchen. Das heißt, die Widersprüche sind zu groß. Und Menschen haben natürlich einen Sinn dafür, und zwar aller Bevölkerungsschichten und aller Bildungsgrade, haben Menschen einen Sinn dafür, wenn sich jemand zu offensichtlich widerspricht. Wer heute A und morgen B sagt und die sind nicht miteinander vereinbart, hat sich einfach widersprochen und kann dann nicht so tun, als wäre der Widerspruch nicht da gewesen. So dumm ist halt keiner.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst.
Ich glaube, Sie haben von Ihrem Vater einen sehr wichtigen Wert übernommen, Wert der Freiheit.
Ja.
Wie findet man eine Balance zwischen Freiheit und Vorgaben des Staates? Zwischen der Selbstreflexion und Vorgaben des Staates? Weil man muss sagen, einige Parteien versuchen schon durch Führung und Steuerung aus der Top-Down-Perspektive die Menschen zu besserer Zukunft, in die bessere Zukunft zu führen. Wo findet man da die Lösung? Das beste Beispiel wird immer gesagt, wenn wir jetzt Anschnallgutpflicht nicht eingeführt hätten, hätten wir mehr Opfer. So, deswegen müssen wir das in vielen anderen Bereichen genauso machen. Und das häuft sich aktuell. Wie geht man damit um?
Also ich glaube, dass wir auf jeden Fall einen neuartigen Liberalismus brauchen, der einerseits ganz, ganz alt ist, Ja, John Stuart Mill, name your favorite, ist jetzt mal egal. Ja. Nicht gerade John Locke, der war einfach kein sehr guter Theoretiker. Ist nicht so aktuell. Mill war da in, so in der Generation, ist schon nochmal 100 Jahre später fast, aber genau, aber wie dem auch sei, wir müssen erstmal aus diesen Traditionen schöpfen. Ja, des echten Liberalismus. Das hat jetzt nichts mit dem dann Kampfwort des Neoliberalismus für oder gegen den man sein kann zu tun. Und Milton Friedman kommt jetzt überhaupt gar nicht ins Bild. Oder Hayek, die sind in einer anderen Kategorie der Debatte. Sondern einfach erstmal Liberalismus. Mal ganz locker. Im liberaldemokratischen Rechtsstaat ist es wohl hoffentlich noch koscher, nicht gegen den Liberalismus zu sein. So,
kommt das, drauf an.
Ja, kommt leider drauf an.
Wie tief links oder tief rechts man ist.
Genau, und das ist ein Problem. Ja, aber da verlasse ich mich darauf derzeit noch. Ich bin da ein bisschen pessimistisch, aber ich glaube, man kann sich jetzt darauf verlassen, dass man wirklich auf der staatsbürgerlich sauberen Seite steht, wenn man darauf hinweist, dass Deutschland ein liberal-demokratischer Rechtsstaat ist. Ich glaube, das ist noch keine wilde These. So, und wenn das so ist, wenn das Wort liberal vor demokratisch auch genauso wichtig ist wie das Wort Rechtsstaat, das dann folgt, also wenn Demokratie nicht bloß ein Organisationssystem für Wahlen und Machtverteilung ist, was sie auch ist, sondern wenn sie außerdem noch liberal ist, dann müssen wir natürlich den Staat immer verstehen als einen kleinen Teil der Gesellschaft. Das ist der erste Schritt jedes Liberalismus. Der Staat ist ein kleiner Teil der Gesellschaft. Und die Repräsentanten des Staates sind selber nur Bürger. Ja, es gibt keinen Olaf Scholz darf Dinge, die ich nicht darf, ja, weil er ein Amt hat. Das Amt definiert, was Olaf Scholz darf und was ich nicht darf. Ich darf Sachen, die Olaf Scholz nicht darf, Vorlesungen halten. Ja, zum Beispiel, er ist nicht habilitiert, darf das eigentlich nicht. So, ja. Oder ich darf meinen Mitarbeitern Anweisungen geben, er nicht. Ja, so. Ja, aber er darf seinen Mitarbeitern Anweisungen. Das heißt, es sind einfach nur soziale Rollen. Ja, und als Bundeskanzler hat er Verantwortung, blablabla, muss man einfach lesen, was so ein Bundeskanzler darf. Ja? Und that's all. Ja, das heißt, Olaf Scholz steht, und das ist wichtig, nicht an der Spitze, er steht an der Spitze der Bundesregierung. Ja, und was das bedeutet, ist wiederum definiert durch institutionelle Spielregeln und Befugnisse, ja, Richtlinienkompetenz und sowas. Da steht, was Olaf Scholz darf. Ansonsten ist er ein Bürger. Ja, wir haben eben nichts Absolutes in unserem Rechtsstaat. Und der Staat selber ist nur eine kleine Schicht der Gesellschaft. Ziemlich kleine, wenn man schaut, wie viele Menschen das zusammen sind. Und der Staat, wie gesagt, regiert auch nicht alle. Es gibt ja auch heute so eine Idee, als gäbe es so die Regierenden und dann alle anderen sind die Regierten. Ja, aber regieren ist ja nicht irgendwie sagen, wie man leben soll. Das ist nicht regieren. Regieren ist zum Beispiel Gesetzesvorschläge in den Bundestag einbringen und durch die Gewaltenteilung sehen, wie weit man damit kommt. Das ist Regieren. Es gibt aber heute die Vorstellung, auch in der Politik, aber vor allen Dingen auch bei den Bürgern, die selber keine Politiker sind, als würden sie regiert. Auf eine bestimmte Weise ist es wichtig, dass wir nicht regiert werden, also in dem Sinne von regiert.
Genau, das Verhalten wird über die Systeme und Rahmenbedingungen gesteuert.
Letztlich nur über Gesetze. Aber die Politik heute, würde ich sagen, missbraucht teilweise, und das ist wirklich problematisch, die Erwartung der Bürger, dass sie doch eine Macht hat, die sie gar nicht hat. Ja, das heißt, durch die Andeutung, ja, man könne doch mehr, als man in Wahrheit kann, verhalten sich viele Menschen ja, sozusagen schon in vorauseilendem Gehorsam oder umgekehrt protestieren bis hin zur Gewalt. Ja? Das gelingt ja gar nicht. Das heißt, dieses Top-Down-Modell, das wir bei vielen moralisch sensiblen Bereichen gesehen haben in letzter Zeit, Pandemie, Klima und so weiter, Kampf gegen Rechts, dieses Top-Down-Modell funktioniert ja vor allen Dingen auch nicht. Ja, es funktioniert immer nur ganz kurz und temporär. Dann gibt es ganz kurz Solidarität in der ersten Pandemiewelle, in der zweiten schon nicht
mehr. Hat super funktioniert, aber danach wurde das missbraucht vielleicht, diese Bereitschaft für Solidarität. Ja.
Es wurde schnell missbraucht, in dem Augenblick, wo man es so nannte. Die Solidarität hat genau so lange funktioniert, bis man sie Solidarität genannt
begonnen
hat.
Begonnen zu bezeichnen.
Genau. Weil die Solidarität war ja bottom-up. Ja, man ist ja nicht zur alten Nachbarin gegangen, auch ohne Symptome und so weiter.
Weil die Regierenden gesagt haben, geh jetzt zur Nachbarin.
Nein, genau. Das heißt, man hat das ja erstmal individuell geregelt. Sozusagen in der ersten Welle sind wir so gut durchgekommen, so war ja immer die Diskussion, weil alle Angst hatten und sich auch moralisch verhalten haben, individuell. Und nicht, weil von oben durchgebellt wurde, durch die Ministerpräsidentenkonferenz oder die Staatsvirologen. Mit Klimawandel ist es genauso. Viele Menschen, die eine Wärmepumpe haben und sie sich gerade leisten können, brauchen gerade eine neue Heizung oder bauen und haben einfach eine Wärmepumpe, finden eine Wärmepumpe super. Toll, eine Wärmepumpe. Ja, ich glaube, niemand möchte eine laute, stinkende Ölheizung an sich. Wenn man die jetzt da halt hat und sich kann, dann hat man halt die. Aber es gibt ja nicht die Leute, die einfach sagen, ich möchte eine Ölheizung. Ja?
So. Vor allem, wenn die andere Heizung deutlich günstiger ist. Und das ist ihr Argument mit dem Wohlstandszuwachs.
Ja. Genau. Die Wärmepumpe muss leiser sein, günstiger und vor allen Dingen schöner aussehen. Ja? Das ist die kapitalistische Methode. Das Anreizsystem, und da kann der Staat tatsächlich etwas tun, natürlich in Kooperation mit der Wirtschaft, aber da gibt es ja Regierungsmöglichkeiten durch Setzen von Rahmenbedingungen und Gesetzen und so weiter, in Kooperation mit der Wirtschaft. Auch das geht nicht top-down. Aber ich würde sagen, es ist aber auch echt Aufgabe unternehmerischen Handelns, dafür zu sorgen, dass die grüne Welt für den Konsumenten
per se interessant ist. Ja.
Genau, das will ich haben. So muss das sein und nicht, das musst du haben. Das funktioniert faktisch nicht. Haben wir gesehen, das ist jetzt keine Spekulation mehr, ob das funktioniert oder nicht. Die Europawahl hat eindeutig gezeigt, dass das nicht funktioniert.
Finden Sie, dass die Selbsterkenntnis irgendwo angekommen ist?
Sehe ich noch nicht. Und das heißt, die Steuerung, die moralistische, wichtig, das von Moral zu unterscheiden, die moralistische Steuerung der Demokratie scheitert. Ja, das einfach deswegen, weil sie nicht vereinbar ist mit dem Rechtsstaat. Also ganz wichtige Erkenntnis, wir sind ja im Kant, ja, und alle zitieren den, ja, Scholz, Putin und alle wollen jetzt auf Kants Seite stehen. Verstehe ich, aber auch der ist eigentlich viel gefährlicher, als man meint. Er war unter anderem Rassist und misogyn. Aber lassen wir das mal weg, nehmen wir nur den guten Kant, der uns gefällt. Den Rechtsstaat Kant und ewiger Frieden und so. Und dann liest man da mal nach, dann wird man feststellen, dass Kant ganz wesentlich einen Unterschied gemacht hat zwischen Moral und Recht. Vor allen Dingen hat er aber das Folgende erkannt. Das Recht reguliert lediglich, wann meine Freiheit die andere einschränkt. Und das darf nicht sein. Die Ausübung meiner Freiheit darf nie die Ausübung der Freiheit der anderen einschränken. Das nennt Kant das Recht. Ja? Der Inbegriff des Rechts nennt er das, diese Idee. Und alles, was dagegen nicht verstößt, muss erlaubt sein. Das heißt, grundsätzlich ist es die Aufgabe, möglichst wenig einschränkende Gesetze zu haben. Das ist das Ziel staatlichen Handelns nach Kant.
Aktuell haben wir aber eine ganz andere Tendenz.
Richtig, es werden immer wieder Gesetze erlassen und keine abgeschaffen. Das heißt, es sieht immer abgeschafft, das sieht so aus, als müsste man durch Gesetze Menschen steuern. Und das wäre aber im kantischen Sinne völlig unkantisch. Also wenn man sich schon auf Kant beruft, das ist nicht der Mann dafür. Für Kant ist das nicht die Funktion des Rechts, sondern die Funktion des Rechts ist, Freiheit zu erweitern, indem man ihre Einschränkung unterbindet. Ja? Also Gesetze richten sich gegen Freiheitseinschränkungen und können nicht die Funktion haben, Freiheit unnötig einzuschränken. Das wäre Kant. Ja, jedenfalls darf man sich nicht auf Immanuel Kant stützen, wenn man glaubt, durch Gesetze das Verhalten der Menschen in eine Richtung zu lenken. Das ist nicht, was jedenfalls Immanuel Kant sich vorgestellt hat, der natürlich ganz klar sagt, die Moral, like it or not, liegt halt beim Einzelnen. Ja, das war ein radikaler Protestant, muss man auch noch hinzusagen. Und Unrecht hatte er jedenfalls nicht mit der Idee, dass die moralische Erkenntnis kann mir nicht von außen irgendwie aufoktroyiert werden. Das verletzt die Autonomie und Kant würde auch sagen, die Menschenwürde.
Die Frage ist nur, wie man damit umgeht, wenn die Freiheit auch wahrgenommen eingeschränkt wird. Und das wird passieren, weil zum Beispiel das Thema des Verzichtes. Man kann, glaube ich, nicht aus deutscher Perspektive durch Verzicht der Deutschen Weltklimawandel reparieren und sozusagen einschränken und drehen, weil spieltheoretisch können wir damit sogar einen Bärendienst erweisen, weil wenn wir scheitern, ja, werden alle guten Ansätze, die auch in dem Kontext entstanden sind, einfach alle niedergeschmettert, weil man sagt, schau mal, was in Deutschland passiert. Und zurzeit sieht man das.
Ja, wir haben ja genau jetzt einen Fall gesehen, wo das so zu funktionieren scheint. Also eine Reaktion auf die jüngste Europawahl im Wall Street Journal war genau, eine Empfehlung abzugeben in Richtung der amerikanischen Democrats, nicht das grüne Thema zum Leitmotiv der Wahl zu machen, weil man in Europa gesehen hat, wozu das führen kann. Das heißt, da haben wir genau diesen spieltheoretischen Effekt, genau den anderen. Es wurde ja argumentativ immer darauf gesetzt, wir werden vielleicht irgendwie zum Vorbild, ja, was aber auch nur dann funktioniert. Und ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt geht, wenn sozusagen Deutschland insgesamt und in jeder Hinsicht eine moralische Nation wäre. Ja, so eine Art Bhutan. Ja, also das, wenn man es genauer betrachtet, auch nicht ganz das ist, was die Leute sich vorstellen.
Keiner will dort leben, obwohl die vom Glücksindex so hoch stehen. Ja, das ist ja das Faszinierende dabei. Würdest du umziehen? Nein?
Nein, es ist nicht so, dass wir alle nach Bhutan wollen.
Nein.
Wir wollen vielleicht alle in die Schweiz oder so, ja, die aber gar nicht so sich über Moral selbst steuert. Das heißt, und dann wäre es das auch die Frage, ob das ein Politikmodell ist, demokratisches, sozusagen das Moralland. Ja, auf Chinesisch heißen wir übrigens so, Deutschland ist Dirguo auf Chinesisch, Land der Tugend. Ja, die sagen das so ein bisschen ironisch über die Deutschen.
Früher haben sie bestimmt das nicht ironisch gemeint, sondern dass mal Pünktlichkeit, Verbindlichkeit
genau.
Und sehr, sehr viel Fleiß. Und dafür waren wir ja sehr bekannt.
Ja, genau. Wir waren mal für das bekannt, was wir heute bewundern, wenn wir nach Japan reisen.
Ja.
Ja, es stimmt nur einfach über Deutschland heute weitgehend nicht. Das wäre so eine Idee. Aber wenn man damit durchkommen will, also wenn man die ganze Welt überzeugen möchte von einem moralisierenden Regierungsmodell, einer neuartigen Form der Demokratie, die ja an sich wiederum wünschenswert wäre, wir tun alle zusammen das moralisch Richtige, finde ich gut. Aber das geht natürlich nicht so, wie wir das gerade machen. Und dann funktioniert es ohnehin nicht, wenn diese zunehmend starken Eingriffe in die freie Meinungsäußerung, Wissenschaftsfreiheit, Kunstfreiheit und so weiter, die wir auch erleben, seit der Pandemie spätestens, ja, von alles dicht machen bis zu den jüngsten Pro-Palästina-Problematiken, zieht sich auch etwas durch die Form der Öffentlichkeit, das sehr ungünstig ist. Und das dazu führt, dass wenn ich etwa jetzt in den letzten Monaten gereist bin, zum Beispiel gerade nach Brasilien oder Japan oder auch England und Frankreich, dann fragt man mich, ob man in Deutschland noch leben kann und man hat so eine Wahrnehmung, dass wir auf so einem Umgangskurs wären. Und diese Selbstwahrnehmung, ich will gar nicht sagen, was stimmt, ich weiß das nicht, aber es ist merkwürdig für mich aus der deutschen Perspektive, wirkt das nicht so, aber im Außenverhältnis nimmt man uns schon so wahr. Das heißt, dieser moralische Anspruch an uns selbst, der dann auch teilweise eben ein solches moralisierendes Regierungsmodell stützt, wird international überhaupt nicht ernst genommen und scheitert schon daran.
Ja, wenn das jetzt ausgelacht wird, dann ist das die schlimmste Form der Anerkennung.
Ja.
Wenn wir zu Satire mutieren, moralisierende Satire, ja.
Das passiert gerade und zumal wir in vielen der harten moralischen Fragen unserer Zeit, ja, gerade Gaza, da entzündet sich das bei uns heftig, aber dass wir da in eine Lage kommen, wo wir nicht die eindeutige moralische Hoheit haben. Ja? Und selbst wenn es stimmen mag, ja, die Position, die wir als moralisch richtig politisch markieren, selbst dann kauft man uns das international ja nicht dadurch schon automatisch ab. Und daraus könnte man ja ableiten, umgekehrt, dass wir vielleicht ein anderes Modell brauchen. Ja, also ich bin ja dafür, ganz entschieden, dass wir die Erkenntnisse der Ethik und damit moralischer Tatsachen in Wirtschaft und Regierungshandeln und den Rechtsstaat und so weiter integrieren. Also Moral spielt eine entscheidende Rolle im liberalen demokratischen Rechtsstaat. Aber sie kann nicht darin bestehen, dass einige wenige, meist Minister und Ministerinnen, in irgendeinem Sinne top-down, erst innerhalb der Ministerien und dann nach außen kommunizierend, anordnen, was heute moralisch gilt. Das hat auch mit Ethik nichts zu tun. Das erleben wir aber. Dadurch, dass dann immer wieder das auch zurückgenommen werden muss und die Widersprüche sich einschleichen, wird in der Tat Politik sehr viel unglaubwürdiger, als wenn man stolz wäre auf das eigene Regieren. Ja, die SPD hat, glaube ich, bei der letzten Bundestagswahl unter anderem überraschend so gut abgeschnitten, weil der Spruch von Olaf Scholz, man hätte in der GroKo doch so gute Minister gehabt, auf eine bestimmte Weise wahr war. Ja, aber auf einmal schauten sich die Menschen das an und sagten, stimmt, die haben eigentlich ziemlich gut gearbeitet. Ja, Hubertus Heil, guter Handwerker. Es gab so diesen Handwerkseindruck, den ja auch Olaf Scholz als juristischer Experte, ist da jemand, der sehr stark über Kompetenz steuert. Ja, der A, wirklich kompetent ist und B, kompetent wirkt. So, das war ja eigentlich, aus meiner Sicht, hatte das eine große Rolle zu spielen im letzten Bundestagswahlkampf. Und das ist ja ein ganz anderer Verkaufsschlager als, wir haben moralisch Recht und steuern die Bevölkerung. Ja, also das war eine gute Idee. Da müssten wir politisch, glaube ich, hin.
Wie ordnen Sie dann den Kapitalismus ein? Weil die Problematik in meiner Wahrnehmung ist, wir verdanken diesem System den Wohlstand der letzten paar hundert Jahren. Die Probleme, die mit dem Kapitalismus einhergehen, werden dem Kapitalismus zugeschrieben, obwohl das gar nicht kapitalistisches Thema ist. Zum Beispiel die Konzentration des Vermögens. Das ist, die Konzentration gibt es überall. Das heißt, es gibt hier ein paar Professoren, die Bücher schreiben über Philosophie, die zu Spiegel-Bestsellern werden. Und 80%, die Bücher geschrieben haben, werden nicht zu Spiegel-Bestseller-Autoren. Und das liegt nicht am Kapitalismus, sondern das liegt daran, dass da viele Faktoren zusammenkommen. Wie gehen Sie damit um? Weil die grüne Jugend hat jetzt die Devise herausgegeben, sie möchten einen demokratischen Sozialismus einführen. Das ist jetzt deren nächster Schritt in die bessere Zukunft.
Also, unter Kapitalismus verstehe ich zunächst einmal, ja, ein lose gekoppeltes System von historisch mehr oder weniger zufällig entstandenen Bedingungen. Und ich nenne mal erstmal die ganz kurz. Die erste Bedingung ist der Besitz von Privateigentum, das investiert werden kann, also Kapital. Ja? Jemand gehört etwas und da, klassisch eine Fabrik. Genau, klassisch eine Fabrik ist dann immer das klassische Modell. Man hat also die Produktionsmittel oder andere Assets halt und die erlauben es, dass man zum Beispiel jemanden einstellt oder ein Geschäftsmodell entwickelt, um Mehrwert zu produzieren. Das ist Bedingung 1. Die zweite, die gerne übersehen wird in den Debatten, ist freie Verträge, Vertragsfreiheit, weil das ist das Gegenteil zum Feudalismus. Deswegen hat der Kapitalismus einen maßgeblichen Beitrag zur Abschaffung der Sklaverei geleistet. Ja? Dann werden jetzt die Kritiker sagen, aber er war ja auch an Sklaverei beteiligt. Ja, war manche Kapitalisten und viele Kapitalisten waren auch an Sklaverei beteiligt, das stimmt. Aber der Kapitalismus war, das hat übrigens Karl Marx an ihm gelobt, eine befreiende Kraft. Deswegen, weil auf einmal Arbeitskraft selber Gegenstand einer freien Verhandlung war, zur Ware wurde. Das heißt, die Verdinglichung der Arbeitskraft war gut. Ja? Die Verdinglichung der Arbeitskraft hat zur Emanzipation des Menschen beigetragen, völlig klar. Deswegen haben wir heute, dann braucht es natürlich ein modernes Arbeitsrecht, das wir heute haben. Dadurch sind wir freier. Das ist nur begrüßenswert. Und die dritte Bedingung sind die berühmten freien Märkte. Das heißt nur so, die Abwesenheit von Planwirtschaft. Heißt in dem Fall nur, dass wirtschaftliche Tätigkeit ein Abgleich von Werturteilen vieler Menschen ist, deren Verhalten nicht vorhersagbar ist. Das heißt, die Freiheit der Märkte ist nur eine Anerkennung der Existenz sozialer Komplexität. Ja, und diese drei Bedingungen lose gekoppelt zusammen, ja, und sagt etwa Jörg Müller, hat gerade einen sehr guten Vortrag darüber gehalten am New Institute, ein Schweizer Ökonom und ehemaliger auch Wirtschaftsjournalist. Aber auch andere haben das dann auf derselben Tagung bestätigt, diese Argumentation, etwa John Kay aus Oxford, renommierter Ökonom, dass hinzu natürlich ganz gewichtig noch die Einführung eines modernen Bankensystems gekommen ist. Bank of England ist natürlich nochmal ganz entscheidend, weil die anderen Faktoren gab es in Spuren auch schon vor dem modernen Kapitalismus. Ja? Also es kommt noch eine bestimmte Rechtsform hinzu. So, ja? Das sind dann die Weiterentwicklungen. Und diese Konstellation hat in der Tat dazu geführt, dass wir sehr viele Probleme der Menschheit auf eine Weise lösen konnten, die vorher nicht gelöst war. Ja? Weil jede einzelne alltägliche Problemlösung, wie komme ich zur Arbeit, mit dem Bus, mit dem Fahrrad, mit dem Auto, was esse ich zum Frühstück, Brötchen, Brot, Marmelade, Joghurt und so weiter, das sind ja unsere Probleme und größere Probleme. Wie verdiene ich mein Geld, wie finanziere ich die Schule meines Sohnes und so weiter. Alle diese Probleme werden gelöst durch den Kapitalismus. Ja, bei uns. Ohne Frage. Ist die größte Problemlösungsmaschine, die jemals gekommen ist. Nun ist es so, dass wir dadurch einen Wohlstand der Menschheit erzeugt haben, der Kollateralschäden hat, die weder geplant noch beabsichtigt sind, die aber jedes andere bekannte Wirtschaftssystem mindestens genauso hat. Das wird in der Debatte ja auch gerne übersehen, dass der faktische Sozialismus oder Kommunismus in gar keinem Sinne eine bessere Klimabilanz hat. DDR gegen BRD.
Deutlich schlechter.
Deutlich sind das die Tatsachen.
Wir ausgewertet, klar. Das war deutlich schlechter.
Das ist
1990 bei schlechterer Leistung deutlich schlechtere,
genau,
Performance.
Ist völlig klar. Ist bekannt. Gehört zu den anzuerkennenden Tatsachen. Und deswegen ist diese antikapitalistische Argumentation, die wir zunehmend haben, in Deutschland, basiert eben auf keinen relevanten Fakten. Und es hat auch niemand gezeigt in diesem Diskurs, warum der Kapitalismus angeblich die Umweltzerstörung bedingt. Dann kommt so ein Wachstumsargument immer, weil der ja immer wächst. Naja, aber da kann man sagen, wenn Dienstleistung wächst, dann wächst auch die Wirtschaft, aber es ist nur Dienstleistung. Ja? Und das heißt, Wirtschaftswachstum, was geschieht in der realen Welt, wenn die Wirtschaft wächst, ist ja nicht immer, dass man immer mehr Gras wegnimmt und Wüsten herstellt. Das ist nur ein Teil der wirtschaftlichen Tätigkeit und hat mit dem Kapitalismus erstmal nichts zu tun, sondern damit, dass durch den Kapitalismus es mehr Menschen gibt, es mehr Wohlstand gibt, die Menschen essen müssen und so weiter. Dann lösen wir das teilweise durch Agrartechnologie und teilweise können wir es nicht lösen und so weiter. Das ist das kapitalistische Arbeitsweise.
Wobei durch Kapitalismus gibt es zuerst mehr Menschen, aber je mehr Wohlstand ist, desto weniger Menschen gibt es dann.
Ja, klar.
Das ist eigentlich eine Funktion, die sie auch dann abnimmt.
Ja, natürlich.
Aber je reicher die Welt wird, desto weniger Menschen werden dort leben.
Genau, richtig, weil, genau, aus der Motivationslage heraus. Ja. Deswegen ist es ja so, würde ich sagen, das emanzipatorische Potenzial dessen, was wir den Kapitalismus nennen, haben wir noch gar nicht ausgeschöpft. Die Moderne ist ein unabgeschlossenes Projekt, um Jürgen Habermas zu zitieren. Ja, und das heißt, wir wollen mehr davon. Ja, aus meiner Sicht ist die Haltung mehr Kapitalismus. Und mehr Kapitalismus heißt jetzt eben nicht, was dann die Kritiker darunter verstehen, mehr Umweltzerstörung und böse Fabriken mit schlechten Arbeitsbedingungen in China. Ja, das sage ich natürlich nicht, wenn ich sage mehr Kapitalismus, sondern ich sage mehr moderne Wagen. Wir müssen moderner werden, nicht postmodern, schon gar nicht. Und dieses Sozialismusgerede ist insofern tatsächlich höchst problematisch, als es ja schon mal auf einer völlig falschen Vorstellung davon beruht, was Kapitalismus, Liberalismus und so weiter sind. Da ist eine falsche Vorstellung.
Und was Sozialismus nicht ist.
Ja, ja, was soll das auch heißen, Sozialismus an dieser Stelle? Also da ist ja die Idee, die weit verbreitete Idee, dass wir sehr kurz vor dem endgültigen fatalen Klimakollaps des Weltenendes stehen. Und die einzige Art und Weise, damit umzugehen, ist, dass wir jetzt im Grunde genommen nichts mehr begehren. Das ist ja so eine Idee, ist ja dann im Grunde genommen. Man kann doch auch mit dem Fahrrad in den Nachbarort fahren und muss nicht Urlaub machen in Thailand, ist die Idee. Man muss nur lernen, das schön zu finden. Ja, so. Das mag ja stimmen, ich finde das auch schön, wenn der lokale Tourismus besser wird, aber das wäre ja wieder, man könnte es ja kapitalistisch lösen. Dann muss man halt dafür sorgen, dass der Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern, auch politisch sinnvoll, da mehr Urlaubsorte hin zu verlegen, einfach besser ist, wieder konsumentenorientiert, interessanter als der in Thailand. Ja, das ist ja die Lösung, dass alle nach Mecklenburg-Vorpommern wollen und zwar am besten mit dem Fahrrad oder was auch immer es dann ist, aber man muss das attraktiv machen. Und es wird sowieso nicht funktionieren, haben wir jetzt ja auch gesehen, faktisch wiederum, durch die Europawahlen und in anderen Zusammenhängen. Man wird ja niemanden davon insgesamt überzeugen. Interessant ist, dass ein jüngeres BMI-Papier, ein Sicherheitspapier, das gerade raus ist als neue Richtlinien, gerade im Angesicht des russischen Angriffskrieges war das natürlich alles auch nötig, aber das steht unter anderem als Sicherheitsfaktor die Sicherung der sozialen Marktwirtschaft. Das heißt, auf der höchsten politischen Ebene werden die Angriffe, zunehmenden ideologischen Angriffe auf den Kapitalismus als Sicherheitsrisiko wahrgenommen. Und das hat mich sehr erfreut, das zu sehen. Das zeigt, dass es ein politisches Bewusstsein dafür gibt. Gibt es ja. Es gibt ja bestimmte Formen von Kapitalismuskritik, gelten ja als extremistisch in Deutschland zu Recht. Andere nicht. Ja? Also wenn man jetzt irgendwie nachweist, dass der Kapitalismus diese und jene Kollateralschäden hat, wenn das denn stimmt, dann stimmt das ja halt. Aber zu sagen, wir schaffen die soziale Marktwirtschaft ab, was nur das deutsche andere Wort für Kapitalismus ist, dann ist das ein Sicherheitsrisiko für die Bundesrepublik. Und das wird faktisch politisch so wahrgenommen, was interessant ist. Es ist erstmal auch eine Tatsachenlage und gegen die ich überhaupt gar keinen Einwand habe, ja, als Beamter. Ich finde, dass diese Absicherung des Rechtsstaates ist geboten. Und zu unserem Rechtsstaat gehört das nun mal.
Bei Ihnen ist er sogar so weit besonders hervorzuheben, dass Sie als Philosoph zurzeit an einem Konzept des ethischen Kapitalismus arbeiten und bald ein spannendes Buch rausbringen. Was ist ein ethischer Kapitalismus?
Genau, ich füge jetzt noch die Bedingungen hinzu, zu diesem lose gekoppelten Arrangement, System, kann man das auch kaum nennen. Ich habe eher das Schumpeter-Bild vom Kapitalismus, dass der eine Form von Anarchie ist. Ja? Also, dass der
schöpferische
Zerstörung statt System.
Ja.
Und das ist seine Stärke, habe keine Kritik daran erstmal zu äußern. Und jetzt füge ich hinzu, mein Buch geht los mit dem allereinfachsten Gedankenexperiment. Überlegen wir uns, wir haben zwei Firmen. Nennen wir die eine gut, die andere böse. Die Firma gut trägt zur Erreichung der Sustainable Development Goals dabei, wo sie sitzt. Ja, die Geschlechtergleichheit steigt, Krebs wird bekämpft, vielleicht machen die auch Impfstoffe gegen Krebs, sowas. Ja, und erreichen einen unvorstellbaren Profit. Jetzt haben wir das Unternehmen böse, die erreichen genau gleich viel Profit, aber durch Ausbeutung und Umweltzerstörung. Welches Unternehmen ist besser? Das ist ja ganz einfach. Ich habe es so formuliert, dass niemand in Zweifel ziehen würde, dass das Unternehmen gut besser ist. Daran sehen wir, dass wir bei gleichem Profit ein Unternehmen bevorzugen, das moralische Probleme der Menschheit löst mit unternehmerischen Mitteln. Und ein ethischer Kapitalismus ist jetzt einer, der sich zutraut, mit kapitalistischen Mitteln, völlig unternehmerisch, moralische Probleme zu lösen. Ja, und zwar nicht, indem nach politischer Regulierung geschrien wird oder eine freundlich aussehende Unternehmensphilosophie auf der Homepage steht, sondern man arbeitet an der Lösung von Menschheitsproblemen. Ja, also es gibt ja einen Grund dafür, warum das Unternehmen, das das Energieproblem lösen würde, durch Fusion oder was auch immer. Wenn es jetzt wirklich einfach ein Unternehmen gäbe und die sind führend in Fusion. Die hätten es geschafft. Dann haben wir keinen Zweifel daran, dass die alle sehr reich. Im Grunde genommen würde das den Begriff des Reichtums neu definieren. So wie das die Tech-Konzerne in Kalifornien gemacht haben. Das wäre eine neue Kategorie des Reichtums. So. Und warum? Weil sie eines der größten moralischen Probleme der Moderne lösen würden mit unternehmerischen Mitteln. Und das ist die Idee des ethischen Kapitalismus, dass wir langfristig und genau genommen sogar kurzfristig eigentlich schneller Mehrwert erzeugen, also Profit, ganz normal, was ein Geschäftsmodell halt will, indem wir das moralisch Richtige tun. Ja, das nenne ich den ethischen Kapitalismus. Da liegen Geschäftsmodelle. Und dann ist es so, dass die Kapitalismuskritiker jetzt befürchten würden, wie schlimm, jetzt wird alles kommerzialisiert. Und dann würde ich sagen, nein, in dem Fall ist das eben überhaupt nicht schlimm. Wenn wir Geschlechtergerechtigkeit Fortschritte erreichen könnten, indem wir zum Beispiel Unternehmensberatungen erzeugen, ja, die Unternehmenskulturen daraufhin analysieren, wie viel Geschlechtergleichheit im Unternehmen ist und die dann die Unternehmen zu angenehmeren Arbeitsplätzen machen, was die Zufriedenheit der Angestellten erhöht und so weiter und so weiter. Erhöhen die selbstverständlich die Profitabilität dieser Unternehmen. Ja, und zwar mit kapitalistischen Mitteln.
Aber vielleicht in dem Kontext eine Frage, interessenshalber. Wenn ich jetzt Diversity im klassischen Sinne aufgreife und sage, Diversity führt dazu, dass die Produktivität steigt, wird es nicht im klassischen Kapitalismus dazu führen, dass, wenn das tatsächlich wirksamen Impact hat, wird es automatisch ohne Regulierung stattfinden?
Richtig, ein Faktor wird nur übersehen. Viele Unternehmen richten sich natürlich auch nach den politischen Tagesvorstellungen, teilweise. Man arbeitet, man macht natürlich einfach sein Geschäft erstmal, aber natürlich muss man schauen, welche Art von Regulierung kommt oder nicht kommt. Natürlich muss man sich auch orientieren. Das heißt, es ist ja nicht so, als hätten wir die Märkte und die sind halt eh frei und dann kommt der Staat manchmal von der Seitenlinie.
Rahmenbedingungen, Antizipation, Deadlines und so.
Genau, das ist ja alles schon mit verwoben. Muss man auch tun, sonst wäre man unternehmerisch nicht gut aufgestellt. Und da ist es nun mal so, dass im Moment die Rahmenbedingungsstruktur ein paradoxerweise, also durch die Regulierung, eher dazu führt, dass wir schlechte Winner-Takes-It-All-Modelle haben, ja, weil man auch sagt, schnell die Profite holen, bevor sich die Politik wieder ändert. Ja, es gibt natürlich auch in Unternehmen eine Beobachtung der instabilen Demokratielage, sodass man natürlich teilweise klug beraten ist, ja, schneller mal was zu machen, das unter Umständen teils moralisch fragwürdige Teildimensionen hat. Ja.
Okay.
Und das heißt, da ist im Grunde genommen ein paradoxes Anreizsystem. Und deswegen, es geht unter idealen Bedingungen, geht es tatsächlich von selbst. Ja. Mein Argument, meine Lesart von Adam Smith, Invisible Hand, die unsichtbare Hand, ist das moralische Gewissen der Menschen. Man kann sogar Adam Smith so lesen. Das heißt, selbst der skrupelloseste Unternehmer, ja, muss mit Menschen umgehen und kann nicht immer
evolutionsbedingt. Ja, Prosozialität ist entscheidender Faktor fürs Überleben, weil alleine kann man ja es nicht schaffen.
Deswegen ist in der Tat der Kapitalismus automatisch, weil
prosoziale
Säugetiere. Der Kapitalismus ist eine Tätigkeit von Säugetieren. Und wenn man das in Rechnung stellt, dass Säugetiere den Kapitalismus betreiben, das ist die Wetware des Kapitalismus, dann sehen wir von vornherein, dass diese Idee des bösen Kapitalismus so einfach gar nicht stimmen kann. Ja, das entspricht der Wirklichkeit nicht. Deswegen bräuchten wir auch, hat gerade Colin Mayer aus Oxford, mit dem ich zu diesen Themen sehr eng zusammenarbeite, hat ein schönes Buch gemacht, Democracy and Crisis, Capitalism and Crisis, How to Fix Them, gerade raus bei Oxford. Und Colin sagt, wir brauchen eine neue Unternehmensphilosophie. Also nicht eine Business Ethics oder eine Philosophie, die sich irgendwie auch mit Wirtschaft beschäftigt, das gibt's ja schon, sondern wir bräuchten eigentlich eine Philosophie in Unternehmen, eine echte, ja, nicht bloß eine Markenkonstruktion, um auf diese Weise ethische Erkenntnis unternehmerisch herzustellen.
Da würde für Sie ein Markt entstehen.
Natürlich, ist ja auch meine Absicht. Spricht ja nichts dagegen. Warum sollten wir nicht?
Ja. Wenn Sie Probleme lösen und Nachhaltigkeit dabei wahren, das ist ja das, was man vom Kapitalismus erwartet. Ja?
Genau. Und so wir nennen das, Colin hat das so auf den Punkt gebracht, meine Idee, Business als Moral Innovation Lab. Ja, so. Und warum nicht? Ist doch eine hochinteressante Idee. Und ja, ist natürlich eine gigantische Jobbeschaffungsmaßnahme für meine Studenten, aber spricht da nichts dagegen.
Machen ja alle. Chief Ethic Officer oder so.
Genau. Ja, ich nenne die CPOs, Chief Philosophy Officer.
Chief Philosophy.
Genau. Aber ja, wir brauchen in der C-Suite, brauchen wir dann Geisteswissenschaftler. Würde übrigens ganz viele Probleme lösen. Zum Beispiel diese teils aberwitzigen Vorstellungen davon, wie Unternehmen funktionieren, die in den Geistes- und Sozialwissenschaften manchmal kursieren. Nicht da, wo die seriös sind, aber es gibt natürlich diese unseriösen aktivistischen Auswüchse in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Das sind nur Randphänomene.
Ne? Wobei die immer größer werden. Ja,
ja schon, aber ich würde sagen, es sind trotzdem auch Randphänomene.
Es gibt erstmal,
ich hoffe es auch, aber da, wo ich verkehre, wenn ich in den Universitäten bin, sind das wirklich Randphänomene. Ja. In Berlin scheint das ein bisschen anders zu sein, aus mir nicht klaren Gründen. Aber auch in Berlin gibt es sehr viele Spitzengeistes- und Sozialwissenschaftler, die nicht aktivistischen Unsinn machen.
Ehrlich gesagt, eine tolle Botschaft, Professor Gabriel. Zum Abschluss unseres Gesprächs würden wir Ihnen gerne drei Fragen stellen, die wir jedem Gast stellen. Die erste Frage wäre, was würden Sie einem 20-jährigen Markus als ein Ratschlag geben wollen mit der Weisheit, die sie jetzt sammeln durften?
Ja, das ist eine extrem schwierige Frage. Denke ich öfter darüber nach. Bin ich gestern in einer anderen Variante auch gefragt worden. Und ich würde sagen, ja doch, ich mache es so. Ja. Vertraue deinem Bauchgefühl.
Intuition.
Ja, Intuition. Wenn dir die Intuition sagt, tu es nicht, ja, vertraue, glaube nicht, dass die Intuition, wenn sie sich laut meldet, auch falsch liegen kann.
Professor Gegerenze wäre jetzt außer sich vor Freude.
Recht hat zu hören. Genau, um über Spitzen Sozialwissenschaftler in Berlin zu reden. Da haben wir zum Beispiel.
Einen. Genau. Dann die zweite Frage, gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben wirklich geprägt hat?
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht am meisten Friedrich Wilhelm Joseph Schellings philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände.
Ah, Respekt.
Okay, bin ich gespannt, wie viele Gäste, wie viele Leute.
Ja, das, ich weiß nicht, ob ich das unseren Gästen empfehlen soll.
Mal schauen. Und dann die dritte Frage, die jetzt mich besonders bei Ihnen interessiert, weil Sie als Philosoph sich bestimmt damit beschäftigt haben, und ich kenne sogar die kurze Fassung Ihrer Antwort. Was ist für Sie der Sinn des Lebens?
Für mich ist der Sinn des Lebens das Tun des moralisch Richtigen. Das nenne ich die uraufklärerische Idee. Ja? Das heißt, Menschen gibt es deswegen, ja? Es gibt einen Grund unserer Existenz, sagt sogar Colin Mayer in Oxford, in der Business School. Es gibt einen Reason, nennt er das, of our existence. Und das ist tatsächlich unsere Fähigkeit, das moralisch Richtige zu tun. Deswegen gibt es Menschen. Es gibt einen Grund dafür, dass es unser einer gibt. Und wir brauchen dafür keinen Gott dahinter, den kann es jetzt noch dazu auch noch geben. Aber mit oder ohne Gott haben die Menschen einen Auftrag, das Tun des moralisch Richtigen. Ja, und das ist die Antwort auf den Sinn des Lebens, das Tun des moralisch Richtigen. Das ist es. Und das ist hart, ja, manchmal.
Absolut,
ja. Aber das ist es. Das haben die Religionen überwiegend richtig gesehen, aber natürlich dann, dass man häufig mit einfachen Rezepten verwechselt, so und so oft beten, ja, oder irgendwas oder keine Shrimp essen. Oder nicht reisen, wie die grüne Religionen heute. Nee, es ist das Tun des moralisch Richtigen, ist der Sinn des Lebens.
Ich bedanke mich herzlich für wirklich ein sehr inspirierendes Gespräch, Herr Professor. Danke.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.